Die USA haben gewählt und erneut Donald Trump zum Präsidenten gekürt. Die kommende Amtszeit könnte eine der prägendsten für die internationale Wirtschaft werden. Doch was bedeutet das konkret für die Kapitalmärkte und Investoren? Ich spreche jetzt mit dem Kapitalmarktexperten von Akatis Investment, Stefan Risse, darüber und auch über die möglichen internationalen Auswirkungen von Trumps Wirtschaftspolitik und die Herausforderungen, die auf die Märkte zukommen könnten. Schönen guten Tag, Herr Risse.
Hallo, Herr Kerscher, grüß Sie.
Herr Risse, wie sehen Sie die mögliche Entwicklung der Kapitalmärkte unter einer erneuten Präsidentschaft von Donald Trump?
Ich sehe es nicht ganz so positiv, wie die erste Reaktion der Finanzmärkte ausgefallen ist, nachdem klar wurde, Donald Trump wird Präsident. Natürlich, wir haben zum einen, wenn wir uns die amerikanischen Unternehmen angucken, das Thema der Steuersenkung. Trump hatte ja in seiner ersten Amtszeit die Unternehmenssteuer, also die Körperschaftssteuer von 28 auf 21% gesenkt. Da soll es weiter runtergehen auf 16%. Das hebt erstmal die inneren Werte. Wir als Value-Investoren rechnen ja aus, was ein Unternehmen wert ist. Warren Buffett sagt ja immer so schön, Price is what you pay, Value is what you get. Wir berechnen den Value und den Preis, sieht man an der Börse. Und in dem Moment, wo die Unternehmenssteuern sinken, erhöhen sich natürlich die Nachsteuereinnahmen der nächsten Jahre, aus denen man diesen inneren Wert berechnet. Das ist positiv für amerikanische Unternehmen, aber ich glaube, seine Zollpolitik, die er plant, die könnte den Aktien noch um die Ohren fliegen.
Trump hat ja das Ziel, Schulden zurückzuzahlen, die Inflation zu senken und das Wachstum anzukurbeln. Sehen Sie Zielkonflikte in dieser Agenda? Mit Sicherheit nicht.
Ja, wenn man sich seinen Haushalt anguckt, dann wird es ja irgendwie auf noch mehr Verschuldungen hinauslaufen. Und man muss ja festhalten, dass wir die ganzen letzten Jahre unter Trump, unter Biden, natürlich teilweise auch wegen der Corona-Hilfsmaßnahmen, Neuverschuldungsraten sehen von 7% pro Jahr in den USA. Das Interessante ist ja immer, dass die USA gefeiert werden dafür ihren Inflation Reduction Act, der eben auch viel dazu beiträgt, dass die Schulden wachsen, während man in Deutschland krampfhaft an der Schuldenbremse festhält. Auch das ist ja ein Grund dafür, dass die Ampel hier zerbrochen ist und wir dürfen gerade mal 0,35% machen. Ich erinnere mich an die Zeiten, wo Ronald Reagan noch im Amt war. Ich habe das Alter ja leider schon. Und da ist damals auch gerätselt worden, naja, die Schulden, die er macht da für die Hochrüstung, ist das überhaupt zurückzuzahlen? Man ist da weit, weit über dem Rubikon drüber. Bei Reagan waren es Verschuldungsraten von 3-4%. Jetzt sind wir seit Jahren bei 7 und Trump will eigentlich weiter erhöhen. Und die Idee, dass er das Wachstum so stark ankurbelt, dass das alles durch Mehreinnahmen bei gleichzeitigen Steuersenkungen dann ja kompensiert wird und sogar Schulden zurückzuzahlen wären, das ist völlig unmöglich. Man darf nicht vergessen, Donald Trump hat 6 Insolvenzen in seiner Karriere als Immobilienunternehmer hingelegt. Da läuft der amerikanische Staat vielleicht auch ein bisschen in diese Richtung, wobei ein Staat nie pleite gehen kann. Er hat ja die Notenbank, die Trump auch instrumentalisieren kann. Nur das führt dann eben zu mehr Inflation, um auch diesen Teil Ihrer Frage zu beantworten und eben nicht zu weniger.
Die US-Staatsverschuldung hat ja mittlerweile die Marke von 35 Billionen Dollar überschritten. Welche Konsequenzen wird das Ihrer Einschätzung nach haben für die US-Wirtschaft, allerdings auch für die internationale Wirtschaftspolitik?
Naja, absolute Zahlen sagen immer relativ wenig aus, denn die Verschuldungshöhe kann man immer nur bemessen am Bruttoinlandsprodukt, also an der Wirtschaftsleistung eines Landes. Insofern, ja, das ist ein toller Betrag. Auch wenn man diese Schuldenuhr in Berlin sich anguckt, sieht das natürlich für einen Normalbürger furchtbar aus. Aber solange eine Volkswirtschaft stark ist, kann sie auch ein gewisses Maß an Verschuldung schultern. Nur die Amerikaner gehen jetzt in eine Richtung, die ja schon in Bereiche führt, wo man sagt, naja, wie lange bleibt das Vertrauen in amerikanische Staatsanleihen noch erhalten und in den Dollar? Jetzt kann man natürlich das Beispiel Japan dagegen halten. Japan ist ja mit über 250% vom Bruttoinlandsprodukt verschuldet, damit doppelt so hoch wie die Amerikaner heute. Der Unterschied ist eben nur, die Japaner sind eigentlich fast ausschließlich bei sich selbst, also bei der eigenen Notenbank, das muss man dazu auch sagen, aber bei den eigenen Bürgern verschuldet, während die Amerikaner doch eben bei den Japanern, bei den Europäern, bei den Chinesen verschuldet sind. Das heißt, die haben immer darauf gesetzt, dass andere Länder ihre Staatsanleihen kaufen und da werden sie möglicherweise mehr Zinsen zahlen müssen, wenn sie noch mehr Käufer finden müssen in Zukunft aufgrund dieser hohen Budgetdefizite. Also ein gewisses Vertrauens, Ein gewisser Vertrauensverlust in US-Staatsanleihen wird auch schon an den Märkten gespielt. Der Dollar allerdings steigt erst einmal, aber auch der könnte dann irgendwann einen Schlag bekommen.
Trump hat ja angekündigt, um das zweite Thema, die Zollpolitik zu nehmen, Zölle zu erhöhen, um die heimische Wirtschaft zu schützen. Welche Risiken sehen Sie darin für die internationale Handelspolitik und die Kapitalmärkte?
Ja, da sehe ich ein großes Risiko, Handelsstreitigkeiten und Phasen von Protektionismus, also von Zollanhebungen oder Zolleinführungen haben eigentlich immer zu Rezessionen geführt. Trump macht seinem Volk da natürlich was vor. Es ist ganz klar, auch die Amerikaner haben es erlebt, dass die Jobs in der Fertigung, da in dem Rostbelt, aus der Stahlindustrie, aus der Automobilindustrie, dass diese Jobs abgewandert sind. Nach Japan erst und dann eben im großen Stile nach China. Und Trump verspricht seinen Leuten nun, ich heb die Zölle an, lass die Chinesen quasi für alles bezahlen, deswegen kann ich eure Einkommensteuer auch senken. Er hat ja auch mal gesagt, er will die Einkommensteuer auf Null senken und alles über Zölle machen. Der Punkt ist nur der, in Amerika gibt es diese ganze Fertigung ja nicht mehr. Vielleicht gibt es ein Autowerk mehr in den USA dann als in Mexiko oder in China. Aber diese ganzen Massenprodukte, wenn Sie die Handys nehmen von Apple, die werden ja morgen nicht in Amerika gefertigt werden können. Oder alles, was man sich da über Temu bestellen kann, dieser ganze Plastikschrott in Anführungsstrichen, Spielsachen, es kommt alles aus China. Keiner kann in der Geschwindigkeit diese Fabriken dort aufbauen. Und vor allem, was für einen Inflationsschub würde das denn auslösen, wenn plötzlich diese ganzen Sachen zusammengeschraubt werden müssen zu amerikanischen und nicht zu chinesischen Löhnen? Ich glaube, Trump schießt sich da selber ins Knie, aber Exportnationen wie Deutschland oder China werden mindestens genauso stark leiden.
Herr Risse, wir müssen natürlich auch über die US-Notenbank in diesem Kontext sprechen. Welche zusätzlichen Herausforderungen könnten denn gerade durch die hohe Verschuldung, mögliche zusätzliche Staatsausgaben, Unternehmenssteuersenkungen auf die US-Notenbank zukommen?
Vor allem die Herausforderung, dass Trump sich da einmengen will, dass er Jerome Paul, den Vorsitzenden, möglicherweise vor Ende seiner Amtszeit schon austauscht. Es gibt ja auch so Gedankenspiele wohl von Trump, dass er sich selber einen Platz im Gremium der Federal Reserve, also der Notenbank von den USA, erschaffen wird, sodass er da also mitentscheiden kann. Und wenn das passieren würde, wenn also die Geldpolitik instrumentalisiert wird, und das ist natürlich für Trump die ideale Möglichkeit, weil dann kann ich meine Schulden alle durch die Notenbank finanzieren lassen, aber spätestens dann wird das Vertrauen in die amerikanischen Staatspapiere und auch in den Dollar schwinden. Auch das kann sich für Trump zu einer echten Abwärtsspirale entwickeln.
Auch die Inflation, also ich meine, angetrieben durch steigende Schulden, ne? Was würde das denn eigentlich bedeuten für den Wert von US-Staatsanleihen und die Anlagestrategien von Investoren?
Also das, was mit Trump auf uns zukommt, bedeutet ganz klar, nochmal mehr in Aktien zu investieren, also in Sachwerte zu investieren und nicht in Geldwerte zu investieren. Warum? Wenn Trumps Zollpolitik kommt, wie gesagt, es gibt ja nicht dann die Produktion in den USA, alles was aus China kommt, wird dann einfach teurer, um 60%, dann werden wir sehen, dass die Inflationsrate nochmal deutlich steigt. Und wir werden erleben, dass die Zinsen durch die Notenbank aber nicht in gleichem Maße angehoben werden, weil die Wirtschaft dann in eine Rezession rutscht. Das würde selbst ein Jerome Paul wahrscheinlich nicht machen, weil das wäre dann ein Konfrontationskurs mit dem Regierungskurs, nämlich mit dieser Zollpolitik. Das heißt, man wird es erleben, dass amerikanische Staatsanleihen im Wert verlieren. Das heißt zwar erstmal steigende Zinsen auf der anderen Seite für Staatsanleihen, aber das nützt mir wenig, wenn die Kurse erstmal fallen von Staatsanleihen. Aber wir werden es generell erleben, dass die Zinsen möglicherweise dann ganz schnell wieder unter der Inflation sind, denn also die Zölle verursachen sofort Inflation und die hohe Verschuldung, die führt eigentlich dazu, dass ich sogar Inflation brauche, denn ohne Inflation werde ich die Schulden nicht mehr los, das haben wir ja 2022 gesehen, da sind die Verschuldungssätze in der ganzen Welt ja gesunken. Warum? Weil die Inflationsraten so hoch waren und das Bruttoinlandsprodukt wird immer in den Preisen von heute gemessen. Wenn alles 10% teurer wird, dann habe ich auch 10% mehr Bruttoinlandsprodukt. Und damit auch in dem Moment, wo ich meine Verschuldung nicht um 10% erhöhe, in Relation zum Bruttoinlandsprodukt geringe Schulden. Das heißt, diese hohe Verschuldung macht es sogar notwendig, dass eine höhere Inflation kommt. Und das wiederum, um an den Anfang meiner Antwort zu dieser Frage zu kommen, macht es notwendig, in Sachwerte zu investieren. Und da ist die Aktie die erste Wahl. Das haben wir in der Inflation gesehen, die wir jetzt hinter uns hatten. Die Umsätze sind um das gestiegen, was die Inflation gestiegen ist. Und genauso sind auch die Gewinne gestiegen.
Sachwerte statt Geldwerte, aber könnten Sie die Strategie noch etwas konkretisieren, die Sie Anlegern empfehlen, wie sie auf die politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen unter der neuen US-Regierung reagieren können? Insbesondere vielleicht welche Branchen, welche Sektoren da vielleicht besonders in den Fokus rutschen sollten?
Wenn man da sich die Reaktion an den Finanzmärkten anguckt, dann sieht man schon, dass das eine gewisse Logik hat. Also was steigt, sind Gefängnisaktien zum Beispiel, weil man bei Trump ja diese Massenabschiebung erwartet, auch dass die Leute inhaftiert werden, bevor sie abgeschoben werden. Generell mehr Law and Order. Ist keine Empfehlung, ich sage einfach nur, was die Märkte momentan machen. Dann steigen die Finanzwerte, weil man bei Trump denkt, dass Finanzregulierung zurückgefahren wird. Er ist ja einer, der an den Markt glaubt. Das Thema erneuerbare Energien wird eher in den Hintergrund rücken. Trump sagt ja, Klimawandel gibt es nicht. Insofern haben wir da jetzt ja eine Sorge weniger, weil wenn das nicht der amerikanische Präsident entscheidet, wer denn dann bitte? Eher eben traditionelle Branchen wie Rohölförderung könnten unter Trump ganz gut laufen. Aber im Generellen muss man ja davon ausgehen, wenn Trump die Zölle macht, wird es ja entsprechende Gegenreaktionen auf der chinesischen, auch auf der europäischen Seite geben. Wir haben eben zum Beispiel auch gesehen, dass Unternehmen, die exportieren, wie Nike, wie Lululemon, die eben davon abhängig sind, dass auch im Ausland die Produkte gekauft werden, dass die eher jetzt gefallen sind nach der Wahl von Trump. Also gut ist es in den USA, wie auch in Europa, wie auch wenn man nach China guckt, oder eben auch nach Japan, auf Unternehmen zu gehen momentan, die eher von der Binnenwirtschaft abhängen, das heißt ihre Kunden im heimischen Markt haben und nach Möglichkeit, darauf muss man auch achten, nicht zu sehr von Vorprodukten aus dem Ausland abhängen. Denn wenn ich viele Vorprodukte aus dem Ausland beziehe, muss ich ja auch die verzollen. Das heißt Unternehmen, die fast die gesamte Wertschöpfungskette in den USA oder in Europa oder in China haben, die werden bevorzugt sein, wenn diese Zollpolitik kommt. Oder eben auch so Internetunternehmen, die ich im Grunde gar nicht verzollen kann, denn ja, das, was entsprechend Google macht, jetzt ist hier bei mir der kleine Bulle umgefallen. Ich weiß nicht, ob das ein Zeichen ist, weil ich so ausladend da dagegen geschlagen habe. Deswegen habe ich auch so verschreckt zur Seite geguckt. Internetunternehmen kann ich nicht verzollen. Das sind Produkte, die einfach die Grenzen ohnehin jederzeit überschreiten. Auch die sind eher Profiteure, also eher eine Meta, eher eine Microsoft wahrscheinlich weiter und weniger eine Apple, die eben die Handys ja alle aus China importieren muss, weil die werden ja nicht von Apple gebaut, sondern von entsprechenden Fabriken dort drüben.
Bleibt zu hoffen, dass nicht doch auch noch der Bär bei Ihnen umfällt. Vielen Dank an dieser Stelle. Über die möglichen Auswirkungen von Trumps Wirtschaftspolitik und die Herausforderungen, die auf die Märkte zukommen könnten, habe ich gesprochen mit Stefan Risse, dem Kapitalmarktexperten von Arcatis Investment. Vielen Dank an dieser Stelle, Herr Risse.
Gerne.